heute bei «Apropos» Studierendenprotest in den USA. Seit dem 7. Oktober, seit dem Angriff von der Hamas und dem Start des Gaza-Kriegs, demonstrieren amerikanische Studierende gegen den Krieg und dafür, dass ihre Unis ihre Beziehungen zu Israel sollen abbrechen.
Dozens of universities across the country are seeing pro-Palestinian encampments. The Israel-Hamas war continues to fuel a national debate over free speech and student demonstrations.
In den letzten Wochen und Tagen haben diese Proteste zugenommen und die Polizei, die hat hart durchgegriffen. Rund 900 Menschen sind Stand Montag festgenommen worden.
At New York University, a demonstration Monday night turned chaotic, with the university calling the police to assist with dispersing the growing crowd.
Was ist da los? Wie sind die Unis zum Zentrum geworden von einem Konflikt, der weit über den Campus raus die Bevölkerung in den USA polarisiert? Und was haben die amerikanischen Präsidentschaftswahlen mit all dem zu tun? Über das reden wir heute in einer neuen Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem USA-Korrespondent, mit dem Fabian Fellmann. Hallo Fabian.
Hi Mirja.
Fabian, der Nahostkonflikt, der polarisiert auch in den USA und vor allem natürlich in einem Wahljahr wie aktuell. Du hast das selber zu spüren bekommen, oder?
Ja, genau. Am Samstagabend war es White House Correspondents Dinner. Das ist so ein Gala-Dinner der Korrespondenten im Weißen Haus, wo der Präsident Joe Biden und allerlei Stars und Sternchen auftreten sind. Und da sind wir Medienschaffenden vor dem Hilton in Washington von Demonstranten empfangen worden, die uns beschimpft haben, wir dürfen lügen und wir dürfen das Töten von palästinensischen Zivilisten befördern und wir sind Komplizen in dem Krieg. Mhm.
Die Situation in Gaza, die bewegt viele Leute in den USA, die löst auch viel Protest aus. Vor allem die Unis sind in den letzten Wochen zu einem Ort geworden, wo das wie so unter einem Brennglas ganz besonders deutlich wird. Fabian, was für Szenen spielen sich gerade ab an den amerikanischen Unis?
Es ist sehr unterschiedlich. Am Sonntag hat es Handgreiflichkeiten gegeben in Los Angeles zwischen pro-israelischen und pro-palästinensischen Demonstranten.
The Israel-Hamas war continues to fuel a national debate over free speech and student demonstrations amid growing unrest over the fate of Palestinians in Gaza.
Es hat geheissen, dass es an vielen Unis ein bisschen ruhiger gewesen am Wochenende, aber das ist unterdessen sehr unübersichtlich. Das Ganze hat in Columbia gestartet, in einer Universität in New York, was ein bisschen bekannt ist für ihren Aktivismus.
Dozens of universities across the country are seeing pro-Palestinian encampments pop up.
Und nachdem die Polizei dort ein Protestlager geräumt hat, sind Demonstrationen in vielen anderen Städten auch laut geworden.
Today, 9 University of Minnesota students were arrested for setting up tents, as were several Yale students. At New York University, a demonstration Monday night turned chaotic, with the university calling the police to assist with dispersing the growing crowd. More than 100 people were taken into custody, including students and professors.
Es hat zuerst in Columbia sofort wieder ein Neues gegeben. Und unterdessen ist auch in Austin demonstriert worden, in Texas, eben in Los Angeles, St. Louis, mitten im Land, Boston. Und auch viele kleinere Universitäten im ganzen Land und zahlreiche von denen sind eben dann auch geräumt worden. Einige Camps bestehen weiter, aber insgesamt sind jetzt schon über 900 Personen verhaftet worden.
Die Demonstrationen, die haben das auf ganz viele Unis übergriffen. Du hast es gesagt, auf welche Art und Weise wird denn da demonstriert?
Das sind vor allem Camps und Sit-ins. Auf den amerikanischen Campuses gibt es häufig so einen zentralen Versammlungsort oder einen zentralen Rasen, eine Parkfläche. Und häufig ist es an dem Ort, wo dann die Camps sich aufgestellt haben. Und dann gibt es halt so ein bisschen alles, was an so einer längeren Demo passiert. Wir kennen das von Klimademonstrationen in der Schweiz oder auch Friedensdemonstrationen. Da gibt es Sprecher, da gibt es Leute, die nebeneinander stehen und die Arme verschränken. Da gibt's, hat ein Plakat auf. Es gibt aber auch einfach zu essen und Kunst und Tanz und Musizieren. Das ist sehr, sehr vielfältig.
We are in the heart of the Gaza Solidarity Encampment. And right behind me is a teach-in going on about anti-Semitism, about the history of anti-Semitism, the nature of anti-Semitism, how we confront it as part of protests and social justice movements. So I keep telling people, you know, as a Jewish person and as a person of conscience, I wouldn't be associating with this protest movement if I thought that anyone here harbored or espoused prejudice of any kind.
The students fighting for Palestinian liberation are part of an interracial coalition. So many Jewish students, Muslim students, Black, Brown, Arab students working together for the cause of freedom.
People like to say that our campus has some kind of anti-Semitism problem, and I've really seen no evidence of that.
Studierende, die gegen einen Krieg protestieren, die für Frieden demonstrieren. Soweit ist das ja noch nicht allzu außergewöhnlich. Außergewöhnlich ist aber eher, wie die Uni und die Behörden auf sie reagiert haben. Du hast von 900 Verhaftungen geredet. Wie ist es zu denen gekommen?
Das ist in den USA möglich, an privaten Universitäten. Es ist dann möglich, wenn die Universitäten Sicherheitsgründe geltend machen. Und das hat es halt auch an ein paar Orten gegeben. Das sind Friedensdemonstrationen. Gleichzeitig hat man gesehen, dass es auch Unterstützung gegeben hat von Demonstrierenden, die Plakate aufgehebt haben oder Parolen gerufen haben, die die Hamas unterstützt haben. Und da haben dann verschiedene Universitäten auch Sicherheitsgründe geltend gemacht. Auch jüdische Studierende haben sich bedroht gefühlt. Und in der Mischung von dem ist dann das zu dem Vorgehen von Polizei gekommen, wo dann eben Leute verhaftet hat, zum Teil vom Unterricht dispensiert hat. Columbia ist dann auch auf Online-Unterricht ausgewichen. Und es ist sogar so weit gegangen, dass einige Demonstrierende dann aus ihrem Uni-Wohnheim rausgerührt worden sind.
Das harte Durchgreifen von der Polizei, hätten das die ganzen Proteste beendet gehabt?
Nein, überhaupt nicht. Das hat sie eigentlich erst so richtig angefacht. Man muss dazu sagen, dass das Eingreifen von der Polizei relativ außergewöhnlich ist an amerikanischen Universitäten. Die Universitäten haben in der Regel ihre eigene Polizei, die für Ruhe und Ordnung sorgt, die schaut, dass zum Beispiel nicht Alkohol getrunken wird oder nicht Cannabis geraucht wird auf dem Campus, dass es keine Nachtruhestörungen gibt. Und gerade in Columbia ist es sehr, sehr außergewöhnlich, dass die Polizei von New York, die Stadtpolizei, überhaupt auf den Campus kommt und sich dort überhaupt zeigt. Und das hat jetzt Protest gerade nochmal angefacht. Jetzt geht es bei diesen Demonstrationen nicht allein mehr um den Krieg in Gaza, sondern es geht jetzt eben auch darum, was darf man für Protest machen, was darf man für Demonstrationszüge machen auf der Uni, wie ist das Recht auf Meinungsfreiheit, auf Meinungsäußerungsfreiheit, auch auf akademische Freiheit denn eigentlich gewährleistet an diesen Unis. Und die ganze Diskussion wird verkompliziert dadurch, dass hinterher immer der Vorwurf vom Antisemitismus gegenüber einigen von den Demonstrierenden drin hängt.
Das alles spielt sich also immer ab in dem Spannungsfeld zwischen eben Meinungsäußerungsfreiheit und diesen antisemitischen Vorfällen. Wir kommen nachher auch noch auf das zu reden. Fabian, aber warum haben die Behörden so hart durchgegriffen?
Ja, ich glaube eben, das Spannungsfeld, das du erwähnt hast, ist ein Grund, aber es ist natürlich nicht der einzige. Ich glaube, das Ganze spielt sich gerade unter einem Brennglas ab. Man redet da eben nicht nur von Demonstrationen an einer Uni, sondern da ist jetzt gerade die gesamte Aufmerksamkeit von der amerikanischen Medien und auch von der Politik auf die Uni gerichtet worden. Das hat auch damit zu tun, dass die Universitätspräsidentin Minouche Shafik vor dem Kongress müssen aussagen.
Columbia stands guilty of gross negligence at best and at worst has become a platform for those supporting terrorism and violence against the Jewish people.
Sie hat dort gesagt, sie würde hart durchgreifen gegen Antisemitismus, während sie im Kongress gesessen ist. Haben Studis unterdessen ein Zeltlager aufgestellt auf dem Campus in Columbia. Und da ist sie dann in einer Zwickmühle gewesen. Sie hat entweder müssen durchgreifen und eben die Polizei dazu holen. Oder sie müssen ihr Wort brechen, das sie im Kongress gegeben hat, dass sie sich gegen Antisemitismus einsetzen würde. Und da war sie nachher in so einem schwarz-weißen Umfeld, wo sie letztlich sich entschieden hat, durchzugreifen.
Um die politische Ebene hinter diesen Ereignissen noch besser zu verstehen, möchte ich auch noch mal zurückgehen in den letzten Herbst und Winter. Schon damals hat es ja an Unis Demos gegeben gegen den Krieg im Gazastreifen. Was haben diese Demos damals für Folgen gehabt?
Ja, wir gehen da zurück in eine Zeit, wo auch gerade der Kulturkampf in den USA voll am Wüten war. Wir haben schon länger eine Auseinandersetzung in den USA, ob eigentlich die Unis zu links, zu woke geworden sind. Das ist vor allem etwas, was Konservative geltend machen, was Republikaner sagen. Und in diesem Umfeld sieht man dann plötzlich die Demos gegen den Krieg aufkommen. Und bei diesen Demos sieht man dann auch Parolen, die man als antisemitisch verstehen kann. Serien, die auch ganz klar antisemitisch sind. Und das hat nachher dann die Aufmerksamkeit der Republikaner geweckt und auch von der Politikerszene insgesamt. Und sie haben dann darum drei Unipräsidentinnen vorgeladen im vergangenen Dezember zu einem Hearing. Und wir wissen, wie sich Hearings im Kongress abspielen können. Da werden ganz harte Fragen gestellt. Wir probieren, die Leute aufs Glatteis zu führen. Und die drei Präsidentinnen haben dann auch nicht wahnsinnig brilliert, muss man sagen, mit ihren Antworten. Sie sind gefragt worden, ob Aufruf zu Genozid an Israelis, die Unterstützung von Hamas eigentlich verboten sei an ihren Unis, und die haben dann ein bisschen umgegeiert und haben nicht ganz klar können sagen, wo sie Grenzen ziehen zwischen freier Rede und problematischer freier Rede. Und auf das aber sind sie dann unter starken politischen Druck geraten.
Ms. McGill, at Penn, does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no?
If the speech turns into conduct, it can be harassment. Yes.
I am asking, specifically calling for the genocide of Jews, does that constitute bullying or harassment?
If it is directed and severe or pervasive, it is harassment.
So the answer is yes.
It is a context-dependent decision.
Kannst du dir erklären, wieso die Unirektorinnen so schwammig, wie du sagst, geantwortet haben?
Ja, A, sie sind schlecht vorbereitet auf die Frage. Und B, es ist nicht ganz eine einfache Frage, zum sagen. Also einerseits ist es sehr klar, dass man Aufrufe zum Genozid nicht toleriert und dass das von der freien Rede nicht geschützt ist. Sie haben dann in dieser Befragung gesagt, es käme auf den Kontext an. Und da muss man vielleicht schon sagen, es ist relativ schwierig, um einen Kontext zu erklären, wo man zulässt, dass zu Genozid aufgerufen wird, an wem auch immer. Dass wir wissen, dass solche Aufrufe, solche Worte, dass die nachher dann Folgen haben in der Realität. Das bleibt nicht nur bei den Worten. Und gleichzeitig ist es durchaus so, dass die Meinungsäußerungsfreiheit an den Unis halt ein sehr hohes Gut ist, auch die akademische Freiheit. Und dass die Uni-Präsidentinnen eigentlich wollen, ihre Campus schützen vor solchen Auseinandersetzungen und wollen möglichst das Recht auf freie Meinungsäußerung hochhalten. Unterm Strich hat man dann das Gefühl bekommen, dass sie vor allem antisemitische Bedrohungen nicht ganz so ernst nehmen wie andere. Und so ist nach dieser Befragung sehr ein schmaler Nachgeschmack hinterblieben und zwei von diesen drei Präsidentinnen mussten dann auch zurücktreten. Die Präsidentin von der Columbia University in New York hat sich damals geschickt rausgehalten. Sie hat einen Termin im Ausland gehabt an dem Datum von dieser Anhörung. Ist dann aber nur aufgeschoben gsi und nicht aufgehoben. Sie ist dann eben vorletzte Woche auch noch vom Kongress vorgeladen worden.
Mhm. Und jetzt mit dieser Einladung vom Kongress, du hast es gesagt, das fällt nachher auch zusammen mit dem Start von diesen Protesten an der Columbia University in New York. Die haben ja dann von dort aus auch auf andere New Yorker Unis übergriffen und dann auf Unis im ganzen Land. Wieso haben die Demos in relativ kurzer Zeit so eine Dynamik können entwickeln?
Wir haben es davon gehabt, dass es plötzlich jetzt auch um die Meinungsäußerungsfreiheit gegangen ist, um die Art und Weise, wie die Polizei und Behörden mit diesen Demonstranten umgehen. Und eben plötzlich ist es nicht mehr ein Protest allein gegen den Gazakrieg. Und die mediale Aufmerksamkeit hat dann auch Demonstranten von außen angezogen. Und dann hat man so Szenen erlebt, wo auf dem Campus selber Proteste einigermaßen friedlich gewesen sind und die Polizei auch den Zutritt zum Campus kontrolliert hat. Es haben dann nur Leute rein dürfen, die sich auch können als Studierende oder eben Mitglieder von der Dozierenden können ausweisen. Aber vor dem Gelände sind dann Demonstranten aufgezogen, die Parolen gerufen haben, und zwar auf beiden Seiten sehr hitzig. Und da ist dann nochmal viel härtere Auseinandersetzung geworden als auf dem Campus selber. Und so ist die Stimmung dann halt im ganzen Land auch aufgeheizt worden.
Immer wieder geht es ja jetzt auch um die Frage, eben wie friedlich die Proteste insgesamt sind, wie sehr sie also unter das Recht auf Meinungs-, auf freie Meinungsäußerung fallen und wie viel Antisemitismus dort Platz bekommt. Was weiss man denn konkret über das?
Es gibt Antisemitismus an diesen Demonstrationen, das muss man leider klar festhalten. Gleichzeitig darf man wahrscheinlich auch wagen zu sagen, dass eine Mehrheit der Demonstrierenden nicht aus antisemitischen Motiven dorthin geht. Wie genau da die Aufteilung ist, ist sehr schwierig zu quantifizieren. Es haben auch Studierende und Leute aus der Professorenschaft probiert zu sagen, es seien eigentlich Aussenstehende, die antisemitisch sind. Dann sind aber plötzlich Belege aufgetaucht, dass einer der Organisatoren von dieser Columbia-Demonstration selber auf Social Media sich antisemitisch geäussert hat. Es scheint so, schon so, dass es genug Antisemitismus gibt, dass es muss Sorgen machen muss. Es sind nicht nur Einzelne. Gleichzeitig ist es vermutlich nicht eine Mehrheit, die so denkt. Aber unter dem Strich ist es schwierig zu einschätzen, ob die Protestierenden jetzt quasi die useful Idiots sind, so würden es die Republikaner sagen. Also da lassen sich Leute instrumentalisieren von militanten Palästinenservertretern. Oder ob sie eben ganz zu Recht auf das Problem hinweisen, das mit dem Krieg in Gaza bestehen und das Leiden von der palästinensischen Zivilbevölkerung, wo ja schon über 30'000 Leute umgekommen sind.
Und wenn ich dir so zulasse, dann existiert vielleicht auch beides ein bisschen nebeneinander.
Ja, durchaus.
Es gibt ja klare Forderungen von diesen Demonstrierenden, damit sie ihre Proteste würden beenden. Um was geht es da?
Um die Politik von den USA, wo die engsten Verbündete sind von Israel und Waffen, Munition, Geld zur Verfügung stellen für den Krieg in Gaza. Es geht dann aber auch weiter und dort ist dann eben die Debatte darüber, was antisemitisch ist und was nicht, sehr, sehr schwierig zu führen. Also die Universitäten sollen nicht mehr Geld in Israel investieren, fordern die Demonstrierenden. Das erinnert an die Boykottbewegungen, die es schon länger gibt, gegenüber Produkten aus Israel oder auch Produkten aus dem besetzten Gebiet. Und um das gibt es immer wieder eine Debatte, weil halt das an die Zeit erinnert, wo es in Deutschland geheissen hat, kauf nicht beim Juden. Das ist eine sehr, sehr schwierige Debatte. Konkret wollen die Protestierenden das so ein bisschen umgehen, indem sie sagen, dass vor allem nicht mehr in Rüstungsfirmen soll investiert werden, wo an dem Krieg beteiligt sind, israelische Firmen, und sie verlangen auch einen sofortigen Waffenstillstand.
Also was heisst denn das, kein Geld mehr investieren? Was ist da konkret gemeint?
Die amerikanischen Universitäten haben sehr grosse Vermögen, die sie in Fonds und Stiftungen angelegt haben. Columbia zum Beispiel, das sind 13 Milliarden US-Dollar. Und das Geld wird angelegt auf Aktienmärkte, auf verschiedene Produkte, wo sollen die Rendite generieren, weil die Rendite finanziert den Betrieb. Und unter diesen Anlagen finden sich dann auch israelische Aktien oder Aktien von israelischen Firmen oder eben Firmen, die in den USA Waffen produzieren und die nach Israel liefern. Und die Studierenden sagen, dass sie ja ihre Schulgelder tragen, die die Fonds einzahlen. Das sind Schulgelder, die sich jetzt zum Beispiel in Columbia auf über 60'000 Dollar im Jahr belaufen. Und diese Schulgelder tragen den Krieg mitfinanzieren und das wählen sie nicht.
Fabian, wenn wir jetzt nochmal die Proteste so aus der Vogelperspektive anschauen, warum hat der Konflikt um die Rolle der USA im Nahen Osten und um den Krieg in Gaza gerade im akademischen Umfeld so eine Dynamik entwickelt?
Die Universitäten sind in den USA schon immer der Ort der Proteste gewesen, oder schon lange, seit Jahrzehnten. Das liegt ja auf der Hand, weil da eine jüngere Generation kommt, die auch in Frage stellt, was eigentlich die vorherigen Generationen so machen. Wir sind gerade in einer Präsidentschaftswahl, wo ein 77-Jähriger, Donald Trump, und ein 81-Jähriger, Joe Biden, gegeneinander antreten. Wir haben den Kongress, wo alle Leute sehr alt sind. Ich denke, es geht halt auch darum, dass da eine jüngere Generation antritt, wo Sachen anders sieht als die ältere. Die jüngere Generation ist auch weiter weg vom Holocaust und den Eindrücken, die der Holocaust hinterlassen hat. Und dann ist bei diesen Demonstrierenden ist auch der Diskurs zum Schutz der Minderheiten stärker vertreten. Also es gibt zum Beispiel Afroamerikaner oder auch LGBTQ-Leute, die sich im gleichen Boot fühlen wie Palästinenser, die sagen, da wird das Volk unterdrückt und Israel dann eben als unterdrückende Macht gesehen. Ich halte das zum Teil für eine ziemlich schwierige Diskussion, weil die palästinensische Zivilbevölkerung verdient selbstverständlich Schutz. Israel führt den Krieg da aber nicht in erster Linie gegen die Zivilbevölkerung. Das kann man natürlich darüber streiten, das ist ja genau einer von diesen Streitpunkten. Aber vor allem gegen Hamas, eine Terrorgruppe, die ganz sicher nicht die Minderheiten würde schützen, die sich jetzt bei diesen Demonstrationen zum Teil neben Hamas-freundlichen Parolen zeigen. Und es gibt auch ein gewisses Spannungsfeld, weil häufig dann nicht erwähnt wird, was die Hamas angerichtet hat mit ihrem Terroranschlag auf Israel, sondern nur fokussiert wird darauf, was Israel in Palästina macht. Und da entsteht eine gewisse Einseitigkeit, die dann eben das Lager im Vorwurf aussetzt, antisemitisch zu sein.
Wie sehr zeigt sich denn in diesen Protesten auch so eine Polarisierung, die jetzt aber eigentlich weit über die Unis rausgeht?
Wir haben vorher schon vom Kulturkampf gehabt, wo in den USA im Gang ist, wo die Konservativen sagen, dass das ganze Bildungsumfeld, vor allem die Unis, zu links, zu woke geworden sind. Und das ist schon ein Teil von dem, was wir jetzt hier sehen. Die Republikaner, vor allem im Kongress, heizen den Konflikt bewusst auch an, um ihren Punkt zu belegen, dass eben die Universitäten zu links sind. Und gleichzeitig sehen wir auch eine Spaltung in der demokratischen Partei, wo vor allem der linke Flügel nicht einverstanden damit ist, wie der Joe Biden als Präsident Israel unterstützt. Wir sehen da auch wieder den Generationengraben. Und hinter dem Ganzen steht schon auch, dass die USA ein diverses Land geworden sind, dass sie jetzt deutlich mehr Einwanderer aus arabischen und anderen muslimischen Ländern haben. Und man sieht, dass der Konflikt aus dem Nahen Osten jetzt da sich halt auch so äußert. Man hat eine pro-israelische Lobby, die sich plötzlich mit diesen Einwanderern von arabischer und muslimischer Herkunft fängt an streiten und Auseinandersetzungen liefern. Wobei man muss auch sagen, so schwarz-weiß ist es nicht. Also man hat dann bei diesen Demonstrationen an diesen Universitäten durchaus auch progressive Leute, die jüdisch sind, die zum Teil israelisch sind, die selber das Vorgehen von der israelischen Regierung in Frage stellen und kritisieren. Es ist einfach so, dass im jetzigen polarisierten Umfeld, medial wie politisch, solche Grautöne schnell auch mal untergehen und man vor allem von diesen beiden Extremen hört.
Du sagst, Grautöne gehen unter. Das wird ja auch noch verstärkt durch das, dass das Ganze passiert vor dem Hintergrund von einem Wahljahr in den USA. Inwiefern ist das, was an den Unis passiert, auch zu einem Wahlkampfthema schon geworden?
Sehr stark. Der Joe Biden muss befürchten, dass er junge Wählerinnen und Wähler verliert. Wir haben in Michigan gesehen, dass eine Protestwahl stattgefunden hat, wo jede fünfte Joe Biden nicht gewählt hat auf der demokratischen Seite. Michigan ist ein Staat, wo es eben sehr viele muslimische Wählerinnen und Wähler gibt. Und einer von diesen Staaten, wo es sehr knapp könnte werden. Und falls der Joe Biden dort tatsächlich die Stimme von vielen Progressiven nicht überkommt, aus Protest gegen sein Verhalten in diesem Krieg und auch von den muslimischen Wählerinnen und Wählern, könnte ihn das durchaus die Wahl kosten. Donald Trump auf der anderen Seite, seine Rival, ist da ganz auf der republikanischen Linie und sagt, die Proteste zeigen halt, dass die Universitäten und Demokraten zu woke sind, zu links und ihnen auch Vorwürfe, sie sind antisemitisch.
Wenn man jetzt das aus heutiger Sicht betrachtet, wie könnte es mit diesen Protesten weitergehen und was für Folgen könnten sie gerade in diesem Wahljahr haben?
Die Folgen im Wahljahr könnten schwerwiegend sein. Also, wenn die sich tatsächlich weiterziehen bis im Herbst, allenfalls sogar noch ausweiten, könnten wir Szenen sehen wie 1968. Chicago. They said they were there to protest the war, poverty, racism and other social ills. Da haben Anti-Vietnam-Demonstrationen stattgefunden im ganzen Land, wo die Demokraten ihre Konferenz gemacht haben, ihren Parteitag im Sommer, um den Präsidentschaftskandidaten zu küren. Hat es Ausschreitungen gegeben, es hat Bilder gegeben von der Polizei, die auf die Leute losgegangen ist. Wenn sich solche Bilder wiederholen, hat das Ganze schon Potenzial, etwas sehr Grosses zu werden. Es gibt bereits Pläne für Demonstrationen am Parteitag der Demokraten, der ist Mitte August und wieder in Chicago, wie damals 1968. Die Organisatoren erwarten 30'000 Teilnehmer dort. Es ist aber aus heutiger Sicht einfach noch nicht abzuschätzen, ob das auch dann wirklich so wird eintreffen, ob auch wirklich 30'000 Leute werden dort hingehen. An den Unis ist im Moment gerade die Stimmung angespannt, aber das Semester geht jetzt auch gerade zu Ende. Wir sind gerade in der letzten Unterrichtswoche. Es finden zum Teil Prüfungen statt, die Leute müssen ihre Papers abgeben. Jetzt findet dann all die Graduation-Feiern statt, wo die Studierenden ihre Diplome bekommen. Und es ist sehr schwierig zu sagen, ob sich jetzt das über den Sommer einfach im Sand verläuft oder ob die Dynamik anhält. Man hat ja schon ab und zu gesehen, dass so Bewegungen können sehr schnell gross werden. Black Lives Matter zum Beispiel hat sehr schnell Demonstrationen im ganzen Land gegeben. Aber diese Bewegungen sind auch schnelllebiger, als sie eben zum Beispiel 1968 gewesen sind. Es gibt grosse Unterschiede. Damals war die Stimmung im Land noch viel angespannter gewesen. Es hat über längere Zeit so Proteste gegeben, bevor es zu einer Eskalation kam. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen abwarten, um zu sehen, was durchgeht.
Danke vielmals, Fabian, für die Einordnungen.
Danke, Mirja.
Wer sich noch mehr möchte in das Thema vertiefen, wir verlinken gerne auch noch im Beschreib zu dieser Episode unseren Kommentar zu den Uni-Protesten in den USA und auch eine Reportage vom New York-Korrespondent Christian Zaschke, wo sich die Situation an der Columbia University angeschaut hat. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich habe geschwätzt mit dem Fabian Fellmann. Und die nächste Folge von uns, die hören dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.